Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Unionsfraktionschef Kauder hat die Debatte über den Umgang mit Muslimen neu entfacht. Er sprach sich für eine staatliche Kontrolle von Moscheen in Deutschland aus. In einigen islamischen Gotteshäusern würden Predigten gehalten, die mit dem deutschen Staatsverständnis nicht im Einklang stünden, sagte er der Berliner Zeitung. Das Bundesinnenministerium sieht hingegen keinen Handlungsbedarf. Kritik kam unter anderem von Vertretern der Opposition und von Verbänden.
Volles Haus in dieser Moschee in Nürnberg. Klar, es ist Freitag, der wichtigste Tag für das Gebet im Islam. Die allermeisten Gläubigen wollen nur in Frieden ihre Religion ausüben, aber die Union fürchtet, dass in manchen Moscheen Radikale darunter sind, die zu Hass und Gewalt aufrufen. Der Staat sei hier gefordert, er müsse das kontrollieren, verlangt Unionsfraktionschef Kauder. Unverständnis in den Moscheen im Land.
Das klingt so ein bisschen nach AfD-Äußerung, muss ich ehrlich sagen. Ich würde gerne eigentlich die Politiker mal einladen, dass sie erleben, wie viel Sozialarbeit hier auch geleistet wird, wie viel ehrenamtlich auch geholfen wird hier in der Gesellschaft.
Aber was genau verlangt Kauder eigentlich? Mehr Kontrollen, womöglich flächendeckend? Ein Fernsehinterview lehnt der Fraktionschef ab, deshalb erklärt erstmal der Innenminister.
Es gibt auch eine Anzahl von Moscheen, die bereits jetzt von den Verfassungsschutzbehörden überwacht werden, ob dort Hasspredigten stattfinden oder nicht.
Die Opposition weiß auch nicht genau, was Kauder meint. Das hält sie aber nicht davon ab, ihn zu kritisieren. Denn der Verfassungsschutz könne ja jetzt schon tätig werden.
Aber das haben die entsprechenden Gremien zu entscheiden und nicht ein Fraktionsvorsitzender, der offensichtlich hier Populismus bedienen will.
Zusätzliche Kontrollen, so nebulös der Vorschlag auch sein mag, die CSU ist dabei. Sie hat ja auch schon verlangt, hierzulande müsse in Moscheen auf Deutsch gepredigt werden.
Das eine schließt das andere nicht aus. Beides halte ich für sinnvoll.
Die Debatte um eine wenig konkrete Äußerung dürfte auch den jüngsten Wahlerfolgen der AfD geschuldet sein, die mit den Unionsparteien um konservative Wähler konkurriert. Inhaltlich hat der Bundesinnenminister die Debatte schon beendet. Der Verfassungsschutz kontrolliere bereits, wo es nötig ist.
Mit dem Islam hat sich neben Christentum und Judentum eine weitere große Religion in Deutschland etabliert. Die genaue Zahl der Muslime in Deutschland ist nicht bekannt. Zudem stellen sie keine einheitliche Gruppe dar. Hier ein Überblick.
Wer ist Muslim oder Muslima? Behörden wissen das in Deutschland meist nicht, denn anders als evangelische oder katholische Christen zahlen Muslime keine Steuer aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit. Keiner weiß deshalb genau, wie viele Menschen sich in Deutschland zum Islam bekennen. Schätzungen liegen zwischen 4 und 5 Millionen. Für sie gibt es wenige große Moscheen, wie diese noch nicht eröffnete in Köln. Die aktuellste verfügbare Studie zählt 2600 kleinere Gebetsräume und 206 Moscheen mit Minaretten. In jeder Moschee ist in der Regel ein Imam tätig. 2000 sind es geschätzt in Deutschland. Die meisten werden im Ausland ausgebildet, überwiegend in der Türkei. Es gibt verschiedene muslimische Verbände. Ayman Masiek tritt oft in den Medien auf, doch sein Zentralrat der Muslime vertritt nur eine Minderheit, weniger als 1% der Muslime in Deutschland. Etwas größer ist die türkisch-islamische Union DİTİB. Sie untersteht der türkischen Religionsbehörde in Ankara. Darüber hinaus gibt es weitere muslimische Organisationen. Alle diese Organisationen repräsentieren also jeweils nur einen kleinen Teil der Muslime in Deutschland.
Welche Rolle die AfD in der Islamdiskussion spielt, dieser Frage gehen wir auf tagesschau.de im Gespräch mit einem Wissenschaftler der Uni Münster nach. Außerdem schlüsselt das Integrationsbarometer auf, was Deutsche über den Islam denken. Österreich hat seinen Plan für Grenzkontrollen am Brennerpass verteidigt. Der neue Innenminister Sobotka sagte, die Grenze solle nur in einer Extremsituation geschlossen werden, falls sie von Flüchtlingen überrannt zu werden drohe. Sobotka traf beim Antrittsbesuch seinen deutschen Kollegen de Maizière in Potsdam. Beide ermahnten Italien, Asylbewerber schon am Mittelmeer zu registrieren und Wirtschaftsflüchtlinge aufzuhalten. Dann könne der Brenner offen bleiben. Deutschland stellt einen größeren Beitrag zum NATO-Engagement in Osteuropa in Aussicht. Das kündigte Bundeskanzlerin Merkel bei einem Treffen mit Lettlands Regierungschef Kuczynskis in Berlin an. Entscheidungen sollten auf dem NATO-Gipfel im Juli fallen. Mehrere osteuropäische NATO-Staaten fordern eine stärkere Präsenz der Allianz. Sie fühlen sich durch Russland bedroht.
An der Luftraumüberwachung im Baltikum ist die Bundeswehr bereits beteiligt. Auch in der neuen schnellen Eingreiftruppe der NATO spielt Deutschland eine führende Rolle. Beim Besuch des lettischen Ministerpräsidenten macht die Kanzlerin deutlich, dass Deutschland auch an einer permanenten Präsenz der NATO im Baltikum mitwirken wird.
Hier sind einige Verstärkungen möglich. Die werden wir im Augenblick prüfen, gerade auch im Blick auf Litauen. Und dann hin zum NATO-Gipfel natürlich auch präzisieren. Aber alles im Rahmen der NATO-Russland-Akte.
Diese NATO-Russland-Akte aber verbietet eine dauerhafte Stationierung von Truppen im Baltikum. Um das zu umgehen, will das Bündnis die Soldaten rotieren lassen. Die Opposition sieht darin ein Täuschungsmanöver.
In meinen Augen ist es falsch zu glauben, dass die Sicherheit der baltischen Staaten oder Polens sich erhöht, wenn wir in eine neue Runde von Wettrüsten reingehen, wenn wir auf jede Provokation von Russland mit einer Gegenprovokation reagieren.
Mahnende Worte kommen auch von der SPD.
Die Bundeskanzlerin muss aufpassen, dass nicht die militärische Komponente im Mittelpunkt steht, sondern eben auch die Gesprächsbereitschaft mit Russland. Denn beides gehört zusammen und sonst setzen wir die falschen Signale.
Dem Drängen aus Brüssel und vor allem aus Washington wird sich aber auch die SPD kaum entziehen können.
Deutschland will und muss Solidarität mit den östlichen Partnern demonstrieren, die sich durch Russland bedroht fühlen. Die Führung in Moskau wird aber auch als Partner gebraucht bei der Lösung der großen Krisen von Syrien bis Libyen. Und so bewegt sich die Bundesregierung auf einem ganz schmalen Grat zwischen Bündnistreue und dem Wunsch nach einem Neuanfang mit Russland.
Behindertenverbände fordern Nachbesserungen am geplanten Teilhabegesetz. Kritisiert wird unter anderem, dass Behinderte bislang kaum Geld für später ansparen können, weil fast ihr gesamtes Vermögen auf die staatliche Unterstützung angerechnet wird. Die vorgesehenen Verbesserungen gingen nicht weit genug. Der Gesetzentwurf soll noch vor der Sommerpause ins Kabinett kommen.
Nancy Poser arbeitet als Juristin. Doch Geld ansparen kann sie nicht. Alles Vermögen über 2.600 Euro wird ihr für die behindertenbedingte Assistenz abgezogen. Kein Anreiz zum Arbeiten. Das will jetzt die Bundessozialministerin ändern.
Wir wollen, dass die Menschen individuelle Lebensplanung machen können, dass Arbeit sich für sie lohnt, dass sie auch selber Vermögen ansparen können.
Schrittweise soll der Vermögensfreibetrag auf 50.000 Euro steigen. Doch Arbeitseinkommen soll weiterhin angerechnet werden. Es hagelt Kritik von Betroffenen.
Ich würde mir wünschen, dass man einfach rauskommt aus diesem Fürsorgedenken. Rauskommt aus dem Denken, dass man erst arm sein muss, um teilhaben zu dürfen am Leben.
Selbst die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung sieht Nachbesserungsbedarf. Positiv sei zwar, dass mehr getan wird, damit Behinderte auch außerhalb von Behindertenwerkstätten arbeiten, aber die Vermögensanrechnung auf Hilfeleistungen geht ihr gegen den Strich.
Ich hätte natürlich gerne, dass wir in dem Gesetz auch stehen haben, bis wann überhaupt kein Einkommen und Vermögen mehr an die Leistung angerechnet wird.
Das geplante Gesetz ist die größte sozialpolitische Reform des vergangenen Jahrzehnts. Aber der Knackpunkt ist das Geld. Monatelang haben Sozial- und Finanzpolitiker miteinander gerungen. Etwa 2 Milliarden Euro Mehrausgaben sind bis 2020 gerechnet jetzt eingeplant. Angesichts von über 7 Millionen Betroffenen nicht besonders viel.
Mehr als 100.000 Beschäftigte haben sich heute an Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie beteiligt. Sie kamen aus fast 400 Betrieben, so die IG Metall. Die Gewerkschaft will nach der ergebnislosen Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber machen. Die hatten 2,1% mehr Geld für 24 Monate geboten. Die IG Metall fordert 5%. Die Friedenspflicht, die Streiks nicht erlaubt, war um 0 Uhr abgelaufen.
Punkt Mitternacht überraschte die IG Metall mit einer neuen Strategie. Allein bei Audi in Ingolstadt legten 5.000 Beschäftigte ihre Arbeit für 2 Stunden nieder. Diese sogenannten Null-Uhr-Aktionen kosten die Gewerkschaft wenig, die Arbeitgeber dagegen deutlich mehr. Bundesweit nahmen Zehntausende am ersten Tag nach dem Auslaufen der Friedenspflicht an Warnstreiks teil. Das Entgeltangebot der Arbeitgeber war auch in Schweinfurt in aller Munde.
Die machen Gewinne ohne Ende und wollen uns mit 2,1 abspeisen für 24 Monate. Das ist ein Hammer, ist das.
Es gibt überall in den Firmen nur noch eine Gewinnmaximierung und wir wollen halt auch ein bisschen was davor haben.
Unter dem Strich 1% Lohnzuwachs im Jahr, das sei völlig indiskutabel, meint die IG Metall. Die Branche könne sich weit mehr leisten.
Wir sind Weltmarktführer in vielen, vielen Produktbereichen.
Und ich glaube, das ist nicht eine Frage der Lohnkosten, sondern auch eine Frage der Leistungsfähigkeit, der Produktivität und der Qualifikation der Menschen.
Auch bei Siemens in Erfurt wollen die Mitarbeiter am Erfolg teilhaben. Doch die Arbeitgeber befürchten bei Lohnforderungen von 5% erhebliche Probleme für die deutsche Wirtschaft.
Wenn wir hier jetzt nicht Einhalt gebieten und sich diese hohen Lohnzuwächse fortsetzen, dann wird das in den nächsten Jahren sukzessive weitergehen und dann werden wir in Deutschland und in Bayern Arbeitsplätze verlieren.
Aber zunächst wird weiter gestreikt. In diesen Minuten wollen bei BMW in Dingolfing mehr als 5000 Mitarbeiter die Arbeit niederlegen.
Im öffentlichen Dienst haben heute die Tarifparteien über einen Abschluss beraten. Offenbar gibt es eine Einigung. Das erfuhren Nachrichtenagenturen aus Verhandlungskreisen. Danach sollen die mehr als 2 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen spürbar mehr Lohn bekommen. In 2 Stufen sei ein Lohnplus von 2,4 für dieses Jahr und 2,35% für 2017 vorgesehen. Zur Stunde berät die Tarifkommission der Gewerkschaften über das Verhandlungsergebnis der Spitzenrunde.
In Baden-Württemberg haben sich Grüne und CDU auf wesentliche Punkte ihres Koalitionsvertrages geeinigt. Aus Regierungskreisen hieß es, am Sonntag solle die Große Koalitionsrunde die Vereinbarung besiegeln. Dann könnte sie am Montag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Es ist bundesweit das erste Mal, dass die CDU als Juniorpartner mit den Grünen regiert. Die USA haben angekündigt, die Internetverbindungen der Terrormiliz Islamischer Staat kappen zu wollen. So sollen die internen Kommunikationsflüsse unterbrochen und Rekrutierung und Geldwäsche erschwert werden, sagte Verteidigungsminister Carter. Bodentruppen gegen den IS lehnen die USA nach wie vor ab. Sie unterstützen die irakischen Soldaten aber durch Luftangriffe gegen vom IS besetzte Gebiete. Vor kurzem startete Bagdad eine Offensive zur Rückeroberung von Mossul im Norden des Landes.
Die irakische Armee rückt vor Richtung Mossul. Die Großoffensive habe begonnen, hieß es vor ein paar Wochen von der irakischen Regierung noch selbstbewusst. Und tatsächlich kommen die Soldaten voran, aber langsam. Die US-Armee hat viele der Kämpfer trainiert, die Mossul jetzt von der Terrormiliz IS zurückerobern sollen. Kaum einer geht noch davon aus, dass die zweitgrößte Stadt des Irak bald befreit sein wird. Vielleicht nicht einmal mehr in diesem Jahr. Trotzdem sind die Soldaten euphorisch. Heute haben sie wieder ein Dorf eingenommen. Die Moral der IS-Kämpfer sei schlecht. Sie ziehen sich sofort zurück und geben auf, das ist völlig klar, sagt er. Wenn ihr im Dorf ein bisschen herumlauft, werdet ihr überall ihre Leichen finden. Massive Luft- oder Artillerieangriffe auf Mossul würden viele zivile Opfer fordern. Noch immer leben Hunderttausende in der zweitgrößten Stadt des Irak. Die meisten Familien dort unterstützen uns, denn sie wollen den IS endlich los sein, nach all dem Leid und der Ungerechtigkeit, die sie unter der Terrormiliz erfahren haben. Menschen aus dem IS-Gebiet versorgen die irakische Armee mit Informationen über Ziele, so der Kommandant, und sie riskieren damit ihr Leben doppelt. Zum einen, weil der IS sie als Informant entdecken könnte, zum anderen, weil die Raketen in ihre Richtung fliegen.
Die nordsyrische Stadt Aleppo ist offenbar erneut Ziel eines Raketenangriffs geworden. Nach Angaben syrischer Staatsmedien wurde eine Moschee nach den Freitagsgebeten getroffen. Mindestens 15 Menschen sollen getötet worden sein. Bereits in der Nacht zu Donnerstag war bei einem Angriff ein Krankenhaus in Aleppo völlig zerstört worden. Dabei starben nach Berichten der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mindestens 50 Menschen.
Bei einem Hubschrauberabsturz an der Westküste Norwegens sind nach Polizeiangaben wahrscheinlich alle 13 Insassen ums Leben gekommen. 11 Leichen wurden bislang geborgen. Der Eurocopter war auf dem Weg von einer Ölplattform nach Bergen verunglückt. Augenzeugen berichteten von einer Explosion. Zuvor habe sich der Rotor gelöst. Nach Angaben der norwegischen Luftfahrtbehörde war die Maschine im vergangenen Jahr 2-mal verspätet gewartet worden. Vorsorglich wurde ein Startverbot für alle Hubschrauber dieses Typs verhängt. Der frühere Münchner Oberbürgermeister Georg Kronawitter ist tot. Er verstarb gestern nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 88 Jahren. Zwischen 1972 und 1993 stand der SPD-Politiker mehrfach an der Spitze der bayerischen Landeshauptstadt. Kronawitter, Sohn eines Landwirts, sah sich vor allem als Kämpfer für die kleinen Leute. Sein lebenslanges Anliegen war die soziale Gerechtigkeit. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 30. April.
Ein Ausläufer des Nordseetiefs sorgt morgen vielerorts für unbeständiges Wetter. Nach Südosten hin wird es milder und freundlicher. Heute Nacht fällt im Nordwesten gebietsweise Regen, sonst ist es trocken, im Südosten meist klar. Hier und im Osten scheint morgen auch länger die Sonne. Im Nordwesten bleibt es oft dicht bewölkt, mancherorts schauert oder gewittert es. Am Nachmittag im Südwesten zum Teil kräftiger Regen. Heute Nacht 7 Grad auf Rügen, minus 2 an den Alpen. Morgen Höchstwerte von 7 Grad in der Eifel bis 20 in Niederbayern. Am Sonntag in der Südhälfte viele Wolken und gebietsweise Schauer, vereinzelt Gewitter. Nach Norden hin häufiger Sonne. Am Montag an den Alpen Schauer, sonst meist freundlich. Dienstag wechselhaft mit Schauern, im Osten und Südosten auch Gewitter.
Thomas Roth meldet sich um 21.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Generalverdacht, was Muslime von schärferen Kontrollen ihrer Moscheen halten und Platzverweis, warum Frankfurter Fußballfans nicht nach Darmstadt sollen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.